Liebe Gemeinde, ich freue mich, heute hier sein zu dürfen, das Wort mit euch zu teilen. Mein Name ist Alexander Schwarz, für die, die mich noch nicht so gut kennen. Ich war hier 17 Jahre lang Pastor in Darmstadt und komme jetzt so ein, vielleicht zweimal im Jahr hier vorbei und darf auch predigen. Das liegt aber nicht an den Marienschwestern, dass sie mir keine Termine geben, sondern eher an meinem Kalender. Von daher ist es mir eine große Ehre, heute hier sein zu dürfen und Gottes Wort mit euch zu teilen. Ja, wir haben heute den 15. Sonntag nach Epiphanias und da geht es darum,
Trinitatis,
sehr gut, nach Trinitatis, Entschuldigung, ist ja schön, dass wir da zusammen aufpassen. Nach Trinitatis. Und da geht es darum, die Sorgen dorthin zu bringen, wo sie hingehören. Und ich habe da einen etwas eigentümlichen Text heute mitgebracht als Predigt, um darauf einzugehen. Aber wir werden feststellen, dass es recht viele Situationen gibt, in der Bibel auch, wo Menschen mit ihren Sorgen umgehen müssen. Und ich glaube, so vielschichtig ist es heute auch hier unter uns. Es gibt immer Dinge, über die man sich sorgen kann. Und heute habe ich ein Gebet mitgebracht aus der Bibel, über das ich mit euch nachdenken möchte. Und wisst ihr, Gebete sind für mich etwas Heiliges, etwas ganz Besonderes, gerade wenn sie in der Bibel stehen. Und es erinnert mich auch an ein Gebet, das ich selber mal mitgehört habe. Und zwar war das ein Gebet meiner Mutter. Es war ein ziemlich großer Streit zwischen meinem Vater und mir. Und ich habe mir fest vorgenommen, jetzt haue ich ab von zu Hause. Ich war noch nicht 18, aber habe meine Taschen dann mit den Sachen vollgemacht, was ich denke, dass man braucht. Und war fest entschlossen, ich suche jetzt erstmal hier das Weite. Und als ich aus meinem Kinderzimmer da rausging, habe ich meine Mutter im Wohnzimmer beten hören. Und sie war auf ihren Knien und hat für die Situation gebetet und für mich gebetet. Und ihr glaubt da gar nicht, was Gebet ausmachen kann, wenn man das selber mal mitbekommt, wenn ein anderer so eintritt in der Fürbitte. Und ich bin immer weiter Richtung Wohnungstüre gegangen und ich wollte unbedingt raus hier. Und ich habe immer wieder zugehört und weiter zugehört. Und ich habe es damals dann nicht geschafft, rauszugehen aufgrund des Gebetes meiner Mutter. Und das sind so Dinge, wenn wir zu Gott kommen und wenn wir dort unsere Sorgen und das abladen, dann ist es die beste Adresse, die wir haben können. Und unter dieser ganz besonderen Situation und Ehrfurcht, glaube ich auch, steht das Gebet, dass wir hier in Richter Kapitel 16 heute miteinander anschauen. Wer eine Bibel hat, kann sie gerne mal mitbringen, rausnehmen. Ich habe leider keine Folien mitgebracht heute. Heute können wir ganz puritanisch auf unsere eigene Bibel gucken. Und wenn ihr es im Handy habt, stört mich sowas auch nicht. Denn letzten Endes habt ihr ja eure Zeit mit Gott. Und das sollte man so nutzen, wie es sich gebührt. Von daher bin ich da ganz entspannt. Und ich lese uns das Gebet einfach mal vor. In Vers 28, Richter 16, da heißt es, Simson aber rief den Herrn an und sprach, Herr, Herr, denke an mich und gib mir Kraft. Gott, noch dies eine Mal, dass ich mich mit einem Mal für meine beiden Augen räche an den Philistern. Und Vers 30, ich will sterben mit den Philistern. Ist nach Luther übersetzt und wir werden auch gleich das eine oder andere noch mal genauer anschauen. Denn dieser Text, der wirft wie so ein bisschen das ganze Leben von Simson viele Fragen auf, stimmt's? Also Simson ist so einer, wenn man da schaut und wir müssen mal einen kurzen Rückblick machen, auch über seinem Leben. Ich kann jetzt nicht davon ausgehen, dass jeder gestern oder vorgestern mal die Geschichte noch mal durchgelesen hat. Aber da nochmal drauf zu schauen, was hat diesen Mann denn geprägt und was hat er geprägt? Simsons war einer der großen erwählten Richtern von Gott. Es war nicht ein selbsternannter König oder sowas, sondern Gott hat ihn erwählt und hat ihn dem Auftrag gegeben, das Volk von den Philistern zu befreien. Das stand über seinem Leben. Die Philister, das war ein grausames Volk. Es waren Leute, die sie immer wieder gequält haben, geknechtet haben. Und aus dieser Hand sollte der Simson sie befreien. Und dieses Bild der Philister ist auch bis heute, wenn wir in der Bibel lesen, immer wieder ein Zeichen für die Welt, die den Christen, die uns drangsalieren, es schwer machen und wir immer wieder auch Tränen und Gebete zu Gott dadurch bringen. So, dieses Bild als Herausforderung der Kraft des Teufels, des Bösen, das uns immer wieder beeinflusst, steht über allem. Und das Interessante ist, dass Simson auch so in diese Reihe reinpasst, der Kinder, die eine unfruchtbare Mutter hatten. Ja, wenn wir uns daran erinnern, da gab es ja einige, die Sarah, die den Isaak dann bekommen hat, oder Jakob und Esau mit Rebekka und Rahel mit Josef und Benjamin, Hannah im Tempel und dann jetzt auch noch die Mutter von Simson. Wie hieß die denn? Die hieß Frau des Manoach. Ja? Also, Rabea, du heißt die Frau des Alexander. So, sowas gibt es auch. Aber letzten Endes, das war so der Punkt in der Berufung, dass hier ein Engel kam und gesagt hat, mit diesem Kind habe ich etwas Besonderes vor. Und sie haben auch die Auflage bekommen, ihm nicht die Haare zu scheren, denn das war dieses besondere Gelübde, dieses Zeichen, dass er dem Herrn geweiht ist. Also er musste nicht zum Friseur gehen an der Stelle. Und Simson war allerdings in seiner Berufung einer, der sich mit seiner Gabe eher seinen fleischlichen Trieben ausgesetzt hat, als dem Auftrag Gottes, den er eigentlich hatte. Zumindest kann man das so ein Stück weit auch sehen. Und das letzten Endes bringt ihn wieder in Gefangenschaft. Ja, das bringt ihn dorthin, weil er von seiner Frau, eine Philisterin, die er dann auch geheiratet hat, obwohl er bekniet wurde von den Eltern noch, mach das doch nicht und such dir doch eine von den unsrigen. Aber nein, er hat ein Auge auf sie geworfen und das, was er so gesehen hat in seinem Leben, das hat ihn dann stärker bewegt, dem nachzugeben, als dem, was Gott über seinem Leben ausgesprochen hat. Das gibt es auch immer wieder. Und der Frau hat er sein Geheimnis verraten, weil sie ihm immer zugesetzt hat und gesagt hat, Mensch, was macht dich denn so stark? Ja, und kann man dich denn irgendwie binden? Ja, und irgendwann hat er es ihr dann verraten, was sie ausgenutzt hat. Ja, ihm die Haare scheren lassen und dann kamen die Philister über ihn und er war gefangen und ausgeliefert. Und so hat er dann letzten Endes nicht nur die Haare verloren, sondern sie haben ihm beide Augen ausgestochen. Und seine Aufgabe war dann im Gefängnis an einem Mühlrad zu stehen, den ganzen Tag und den Mühlstein zu drehen. Das, was in der Regel oft die Tiere gemacht haben, die Ochsen, war er dann dran und hat Stunde um Stunde, Tag um Tag, Woche um Woche seine Kreise gedreht. Wisst ihr, an was mich das erinnert? An Sorgen. Die können das auch. Ja, da sorgt man sich um was und Stunde um Stunde, Tag um Tag, immer wieder dreht man sich um diese Sache und man kann es nicht loslassen. Und letzten Endes kann man immer wieder sagen, Mensch, da hat er sich doch selber rein verfrachtet. Ja, es hätte ja nicht sein müssen, hätte er mal auf Gott gehört. Kennen wir das aus unserem Leben auch? Also ich kenne das, wo ich mich auch selber in doofe Situationen bringe. Und wisst ihr, von daher bin ich wirklich sehr ehrfürchtig und vorsichtig mit dem Simson umzugehen, ihn zu richten. Zu sagen, schau dir mal den an. Simson ist eine schwierige Persönlichkeit und als Kind, ich habe ja so die Bibel im Bild noch gehabt und da war Simson ein sehr attraktiver Mann für mich, weil er einfach stark war. Und als Kind wäre ich auch gern so stark gewesen, dass mir keiner mehr dumm kommen kann. Ja, weil da war einfach keiner so stark wie er. Der hat gesagt, hey, pass mal auf, nur mal gucken, und dann lief die Sache. So, das fand ich schon richtig, richtig cool. Aber ja, mit seinen Geschichten, die er dann so gemacht hat, war schon ziemlich gewaltsam. Also er hat mal 30 Männer umgebracht, weil er eine Wette verloren hat, ja, in der Verwandtschaft von seiner ersten Frau, die er hatte. Die hat dann sein Geheimnis auch da verraten, sein Rätsel. Dann konnten sie es lösen und er musste 30 Festgewänder besorgen. Die hat er dann besorgt, hat die Männer erschlagen und seine die Gewänder mitgenommen. So recht schlichte Lösungen, die er so eingegangen ist. Er fing auch 300 Füchse, hat die am Schwanz zusammengebunden, Fackel dran gebunden und hat wirklich die ganze Ernte, das ganze Öl und den ganzen Wein vernichtet in dem Jahr, auf einmal mit den 300 Füchsen. Ja, die Weinberge waren abgefackelt, die Ölbäume waren abgefackelt und die Ernte. Das war ein richtiger Held. Der hat Ideen gehabt, der hat die Sache eben gebracht. Daraufhin wurde seine erste Frau dann verbrannt von den Philistern. Ja, und dann hat er sich wieder gerächt. Dann kamen die Brüder zu ihm in die Höhle, wo er sich versteckt hatte, und hat gesagt, hey, wir müssen dich jetzt ausliefern, ja, an die Philister. Bist du denn bescheuert, was du hier machst? Wir sind die Unterdrückten, wir sind die Schwachen. Du verkriechst dich in der Höhle und wir kriegen dann alles ab für das, was du dir so leistest. So, und dann hat er gesagt, aber ihr macht mir nichts und so. Und dann sagt er, nee, wir machen dir nichts. Hat er sich binden lassen, wurde zu den Philistern gebracht. Und als er da stand, hat er sie zerrissen, den Eselskinn gebacken genommen und 300 einfach gleich mal erschlagen. 1000 Mann gleich mal erschlagen. So, das war Simson. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn man dann so die Geschichten liest, auf der einen Seite große Bewunderung, auf der anderen Seite ist es nicht so unbedingt das christliche Vorbild des Neuen Testaments, was ein Alexander sein will. Und das bringt einen ein bisschen in Spannung. Wobei er eigentlich zu den Helden heute, die Marvel und andere Filmproduzenten so bringen, richtig gut passen könnte. Da wäre er gut aufgehoben. Simson hat sich für mich wohl nicht so als Held geeignet. Aber ich habe mich in den letzten Monaten mit seiner Geschichte stärker befasst. Und mir sind an manchen Punkten einfach auch die Tränen gekommen, weil ich merke, dass er uns, dass er mir oft näher ist, als man es so denkt. Und da bete ich und wünsche mir, dass wir heute etwas mitnehmen dürfen aus dem Wort Gottes heraus, das uns nicht nur die Geschichte, sondern letzten Endes auch Jesus als unseren Herrn und Heiland näher bringt. Anstatt dem lebendigen Gott zu dienen, triumphiert nun der Gott Dagon. Und in Vers 23 heißt es, dieses Gebet wurde in diesem Umfeld gesprochen, als aber die Fürsten der Philister sich versammelten, um ihrem Gott Dagon ein großes Opfer darzubringen und ein Freudenfest zu feiern, sprachen sie, unser Gott hat uns unseren Feind Simson in unsere Hände gegeben. Und als das Volk ihn sah, lobten sie ihren Gott, denn sie sprachen, unser Gott hat uns unseren Feind in unsere Hände gegeben, der unser Land verwüstete und viele von uns erschlug. Und ich lese jetzt mal nach Schlachter 2000, den Vers 25. Ruf den Simson, damit er vor uns spiele. Da riefen sie den Simson aus dem Gefängnis und er spielte vor ihnen. Luther macht das so ein bisschen unglücklich, wie Simson seine Späße trieb, sagt Luther. An der Stelle bin ich völlig überzeugt, dass er nicht aufgelegt war, irgendwelche Späße zu treiben, sondern umgekehrt, dass sie mit ihm den Spaß getrieben haben. Und was er machen musste, war dann für sie, dass er Späße treibt. Weil was er gemacht hat, haben sie nicht ernst genommen. Interessanterweise finden wir auch im Psalm 137, Vers 3, dass es wohl früher in dem Altertum öfters mal den Brauch war. Da heißt es nämlich, denn dort hießen uns singen, die uns gefangen hielten und in unserem Heulen fröhlich sein. Singt uns ein Lied von Zion. So heißt es da. Und das war wahrscheinlich ebenso auch bei dem Simson, dass er gesagt hat, so jetzt sing mal, jetzt spiel mal auf der Harfe, jetzt lob mal Zion, jetzt zeig mal, wie der Herr euch befreit, was für eine starke Stadt ihr habt und wie letztendlich unbesiegbar euer Gott sein soll. Los, lass es uns hören. Haben sie sich dann wahrscheinlich ausgelassen. So wie das die Bibel hier berichtet, dass er Späße getrieben hat, nicht indem er Witze gemacht hat, sondern er wurde gezwungen, die Loblieder seines Herrn zu singen. Und das wurde verspottet und verlacht. Kennt ihr das? Das ist richtig hart. Wenn man eigentlich weiß, ich habe einen lebendigen Gott und jetzt bin ich da. So am Ende. Demütigung und Spott, dass er Heilslieder singen soll, die so hohl und sinnlos klingen, ja, von den Umständen. Man muss mal vorstellen, dieser unbesiegbare Mann wurde nicht von 5 Wachen eskortiert, sondern von einem Kind geführt. Ein Kind hat ihn reingeführt. Müssen wir denken, Mensch, so ein gefährlicher Krieger, da müssen wir schon aber aufpassen, dass nichts passiert. Nee, er war so ungefährlich geworden, dass sie ein Kind an seine Hand gegeben haben, ihn vorzuführen. Finde ich richtig krass, wie stark Gottes Gegenwart, seine Macht auf unserer Erde zurückgedrängt werden kann und man denkt, den gibt's doch gar nicht. Gott gibt's doch gar nicht. Ich habe ihn noch nie gesehen, ich spüre sein Wirken nicht, es gibt ihn nicht. So, das war so dieses Umfeld. Und das Haus war voll, Vers 27, von Männern und Frauen. Auch waren alle Fürsten und Philister, die ganze Prominenz war da. Dort auf dem Dach etwa 3000 Männer und Frauen, die zusahen, wie Simson spielte. Alles war da, was Rang und Namen hatte. Und wisst ihr, an der Stelle entscheidet sich in deinem Leben, ob du dann auch alles absagst und sagst, es hat keinen Wert mehr. Oder ob du ins Gebet gehst. Das entscheidet sich. Es gibt für uns immer wieder, jeden Tag immer wieder neu, bei jeder Herausforderung, die zwei Wege, die Möglichkeiten. Und wenn du ins Gebet gehst, hat der Teufel nicht gesiegt über deinem Leben. Wenn das dein Anker bleibt und du nicht sagst, jetzt hat es keinen Sinn mehr, sondern wenn alles unsinnig aussieht und du ins Gebet gehst, hat der Teufel nicht gewonnen, in keiner Situation in deinem Leben, zu keiner Zeit, was auch immer passiert ist. Der Teufel hat nicht gewonnen. Und so macht es der Simson. Und der Simson, Vers 28, rief den Herrn an. Manches Mal wünsche ich mir auch, dass wir lauter beten. Ich bin froh, dass ich meine Mutter hören konnte. Er hätte auch sagen können, jum, 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 nuschelt etwas vor sich hin. Nee, die Not war groß. Und wenn wir merken, die Not ist groß, werden wir in der Regel doch auch lauter. Also meine Familie weiß, dass das mir passiert. Da werde ich dann auch lauter. Passiert es im Gebet auch? Oder sind wir da immer so gesetzt? Da sind wir dann, erst wenn wir dann wieder die Heiligkeit eingetreten haben, dann fangen wir an zu beten. Die Psalmen zeigen uns was anderes. In dem Psalm wird geschrien, da wird geweint, da wird gelacht, da wird gefeiert und getanzt, da gibt es einfach alles. Und so wie wir sind, dürfen wir vor Gott kommen. Mit all den Sorgen, mit all dem, was uns so schwer fällt. Und da stehen 3000 Leute oder sitzen und schreien, Dagon, Dagon, Dagon. Und ein einziger Mann steht da, der spricht, Herr, Herr. In meiner ersten Gemeinde, wo ich war, da hatten wir so ein bisschen das Problem mit einem Ältesten. Der hat sich sehr aufgeregt, dass das Schlagzeug zu laut war und die Gitarre zu laut war. Und er kam manches Mal nach vorne, Gott kann so nicht wirken hier. Damals fiel mir die Geschichte von Simson leider nicht ein. Wenn wir oft denken, so kann Gott nicht wirken, seid ihr schon auf dem Holzweg. Wir sind auf dem Holzweg. Wenn ich irgendwie denke, in einer Situation, so kann Gott nicht wirken. Simson, der hätte das als erstes denken können, wenn 3000 Leute Dagon redet und einer mit ausgestochenen Augen an der Hand eines kleinen Jungen weiß, ich rufe Jahwe. Den Gott, der Mose begegnet ist in dem Busch. Das ist genau der Name, Yahweh. Wo es nicht zerbrennt, der ewig ist. Der Ich bin, der ich bin und der Ich bin, der ich sein werde. Der immer war, ist und bleibt. Den ruft er an, als Einziger. Egal wie laut es ist. Natürlich waren das Gemütsgeschichten und wenn uns irgendwas stört, kann man manchmal Gottes Wort auch nicht aufnehmen. Das lasse ich ja alles stehen. Aber eins höre ich immer nicht so gern, Gott kann nicht. Gott kann schon, aber in mir blockiert es, wenn die E-Gitarre zu laut ist und vielleicht, wenn ein Kragen falsch sitzt oder wenn Alexander irgendwas falsch macht hier oben und da möchte ich mich schon entschuldigen, das tut mir leid. Ich möchte niemanden blockieren, dass er Gottes Wort nicht hören und aufnehmen kann. Dafür gebe ich mir Mühe, aber nicht, weil ich alles richtig machen muss, sondern weil ich möchte, dass niemand gehindert wird, das aufzunehmen, was Gott als Heiliges heute auch austeilt unter uns. Versteht ihr? Das ist sein Herz, das ist sein Wunsch. So steht er nun da in dem Lärm und Simson rief den Herrn an und sprach, Herr, Herr, denke an mich und gib mir Kraft, Gott. Noch dies eine Mal, dass ich mich mit einem Mal für meine beiden Augen räche an den Philistern. Hier wird in dem Gebet wieder eine Frage aufgeworfen, wie kann jemand jetzt wieder Rache wollen? Das ist doch nicht in dem Sinn Gottes. Die Rache ist mein, spricht der Herr. Es ist sein Ding zu rächen, doch nicht Simsons Ding zu rächen. Zum einen möchte ich hier mal anführen, das hebräische, masoretische Wort könnte auch so übersetzt werden, dass ich mich für eins meiner beiden Augen räche an den Philistern. Da sagst du jetzt, Alexander, das macht es jetzt auch nicht besser. Ja, wenn ich einen faulichen Apfel durchschneide, ein halber Apfel faulig, immer noch ein faulicher Apfel, der wird dadurch nicht besser. Ja, das stimmt. Aber zum einen, wenn man es so sehen würde, dann würde besser durchdringen in der Situation, dass es sich wohl bewusst war, dass er Mitschuld hat an seiner Situation, in der er steckte. Dass nicht nur die anderen immer böse waren, sondern dass er auch Schuld hat. Das finde ich zum einen bezeichnend an der Stelle, dass man nicht alles immer wegschiebt, ja, das sind aber böse Philister wieder, sondern er hat da seinen Teil dabei gehabt. Und wenn Gottes Gebet nicht, wenn Gott die Rache nicht gefällt, muss er es ja nicht erhören, das Gebet. Denn letzten Endes war er sich seiner Ohnmacht bewusst und hat gesagt, ich will mich rächen, aber nur letzten Endes, wenn du das zulässt, wird hier gerecht. Sonst kann das niemand, also ist die Rache auch wieder sein. Es war auch Gottes Wirken, dass es nochmal möglich war. Und ihr seht jetzt, ah, der nimmt den Simson ja total in Schutz. Ja, das ist so mein Herz für die Helden Gottes. Die lackierten Leute sind, denen immer alles nur gut gelungen ist, sondern Gott hat auch in der Sicht sich gegen sie. Und Simson sprach, ich will sterben mit den Philistern. Die Schlacht Nephesh ist jetzt nicht nur ein Teil eines Körpers, sondern sein ganzes Sein wird sterben mit den Philistern. Er gibt sich also ganz rein in den Tod. An dieser Stelle gleicht Simson so stark wie an keiner anderen unserem Herrn Jesus Christus. Hier gibt er sich für den Sieg Gottes in den Tod und ist bereit zu sterben. Dass hier noch einmal Gottes Name und seine Macht und sein Ruhm groß werden soll. Da neigte er sich mit seiner ganzen Kraft, da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, das darin war, sodass der Toten, die er in seinem Sterben tötete, größer war als die Zahl derer, die er während seines Lebens getötet hatte. Sein größter Sieg wurde errungen mit seinem Tod. Und Jesu größter Sieg wurde errungen mit seinem Tod. Wie kann man dieses Sterben irgendwie deutlich machen? Ich habe mir eine Geschichte überlegt, mir kam jetzt nicht so eine richtig gute, aber das Schöne ist, dass wir in der Bibel in Offenbarung 5 eine Beschreibung haben von Johannes, wie man es nicht besser ausdrücken kann. Und da heißt es in Vers 1, und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch geschrieben, innen und außen, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Wer ist würdig? Und wurde rumgefragt, wer ist würdig? Und überall wurde gesucht. Und dann heißt es, und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun, noch es sehen. Und ich, Johannes, weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Es war niemand. Keiner von den Menschen, keiner, der je war in der Geschichte oder sein wird, wird würdig sein, dieses Buch zu öffnen. Kein Heiland, der sich so genannt hat, und wir kennen es auch aus dem Dritten Reich. Wir haben jetzt wieder Leute, die aufstehen, die genau meinen zu wissen, wie die Welt zu laufen hat. Aber es wird keiner dieses Buch auftun können. Ich, Johannes, weinte sehr. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamme Juda, die Wurzel Davids, aufzutun, das Buch mit den Siegeln. Es gibt einen. Und dann steigt die Spannung in das Größte. Jetzt kommt der Löwe vom Stamme Juda. Es läuft einem eiskalt den Rücken runter. Sein Brüllen ist mächtig. Er kämpft unsere Kämpfe. Wer kann den Heilsplan Gottes ausführen? Niemand. Aber der Löwe, und die Spannung steigt. Und dann heißt es in Vers 6, und ich sah mitten zwischen dem Thron und den 4 Wesen und mitten unter den Ältesten ein Lamm. Und wir dachten doch, jetzt kommt doch der Löwe. Oh. Und es steht ein Lamm, wie geschlachtet. Ein Lamm, hingerichtet. Das ist Gott. Es ist so unglaublich. Wir denken, es kommt die große Macht. Und er macht es ganz anders. Wir dachten, er ist von Gott verlassen. Und er steht in der Zentrum, in der Mitte des Weltgeschehens. Es geht um Jesus. Er ist der Wichtigste. Um ihn müssen wir uns kümmern, darum ringen, dass er durchdringt. Und ich weiß, wie oft wünsche ich mir den Löwen. Sag, Herr, jetzt wäre es Zeit. Und ich fühle mich oft so neben einem Lamm. Und eher wie ein Simson, der ausgelacht wird mit Hohn und Spott. Dein Glaube, was bringt es heute? Wo sieht man davon was? Dieses Lamm hat dich und mich, uns, zu Königen und Priestern gemacht. Durch seinen Tod hat er uns herausgehoben aus unserer Asche. Und dann fallen wir auf die Knie und singen, du bist würdig, du bist würdig, du bist würdig, o Herr. Du bist würdig, von uns zu nehmen Preis und Ehre und Dank. Ja, weil er alles erschaffen hat und weil wir das bekennen, weil wir in diese Heiligkeit mit reingenommen werden, wie ein Simson, vielleicht manches Mal blind für die Dinge, die Gott tut, aus eigener Schuld, an der Stelle, wo wir stehen. Aber ich darf dir heute zusprechen, Gott hört und sieht dich. Und er hat mit dir einen Plan. Und ob du, wie die einzelnen Schwestern, vielleicht in deinem Bett liegen musst und jetzt gar nicht hier sein kannst, sieht Gott dich und hört Gott dich.
oder an deinem Arbeitsplatz, wo du laute Kollegen hast, wie ich es auch kenne, ja, die einen verlachen und denken, was will der? Das ist doch ein komischer Typ. Du darfst zu Gott gehen und ihm sagen, du bist Herr und du bist König. Hier wird Gottes Heilsplan deutlich. Jesus ist Sieger über alles. Er ist und bleibt der Herr. Und wisst ihr, eines noch zum Abschluss, was mich an dem Simson dann mit dem ganzen Beschäftigen so begeistert hat und auch nachdem ich ihn schon fast ein Jahr lang entdeckt habe, begeistert es mich immer noch, dass die Glaubenshelden in Hebräer 11 aufgeführt wurden, über Abraham, Noah und alles. Und auch dort steht ein Simson. Ist das nicht cool? Ich als Alexander hätte mir nicht getraut, ihn reinzuschreiben. Ich sage, okay, wir... Nein, Gott hat es gesehen und er läuft bei Gott und vor Gott als ein Glaubensheld bezeugt in seinem Wort. Und wisst ihr, das hat mich so ermutigt, diese Predigt zu halten, dass wir ermutigt sein dürfen, wenn du dich nicht mehr als Glaubensheld fühlst und du denkst, Mensch, vieles ging in deinem Leben schief und anders. Manchmal bist du falsch abgebogen. Aber Gott sieht dich trotzdem. Und weil er weiß, dass wir so falsch abbiegen, ist Jesus gekommen. Er ist nicht gekommen, weil wir es auch so geschafft hätten, wie wir es an den Richtern gesehen haben. Am Simson, letzten Endes an Gideon. Und wenn wir ganz durchgehen mit all den Richtern, es ist ein Bild dafür, wie nötig wir Jesus haben. Bei all den guten Dingen, die sie getan haben, bleibt auch ihnen nichts anderes an Erlösung als unser Herr Jesus. Und das finde ich schön. Und ich möchte an der Stelle einfach auch uns vier Dinge nochmal mitnehmen über das Gebot. Vier Dinge. Wenn du jetzt manches vergessen hast, jetzt nochmal kurz aufpassen, das hilft dann nochmal für die nächste Woche. Punkt 1. Gott hört mich auch in den tiefsten Nöten. Er hat Macht zu handeln, wie laut oder wie viele auch immer um mich herum was anders schreien. Ist mir wichtig. Punkt 2. Jahwe, der Ich Bin, der Ich Bin oder der Ich Sein Werde, bleibt immer die Quelle unserer Kraft. Auf ihn dürfen wir uns verlassen. Punkt 3. Auch wenn unsere Gebete nicht immer ganz frei von unseren Wünschen und unseren Vorstellungen sind, lässt Gott sich doch mit seiner Hilfe auf uns ein. Und Punkt 4 als letztes. Bei Gott können auch unvollkommene Menschen zu Helden werden. Glaubenshelden. Auch wenn nicht alles immer gelingt, darfst du trotzdem ein Glaubensheld bei Gott sein. Ist das eine frohe Botschaft? Ich bin so froh. Und wenn ich alles unterschreiben und mit einer Unterschrift drunter setzen müsste, so wie Bach mit Soli Deo Gloria, würde ich unter die Predigt schreiben, denn Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Aus Philipper 1, 21. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Was auch immer in deinem Leben ist. Nimm das mit und halte daran fest. Hey Jesus, und das bete ich und wünsche ich mir, dass es in unseren Herzen versiegelt wird und wir daran festhalten, du bist gut und in dir haben wir alles, was wir brauchen. Und wie wir es im Text vorher auch gehört haben, du bist der, der bereit ist, uns mit allem zu versorgen, was wir brauchen. Herr, hilf du mir, das ganz neu zu glauben, immer wieder neu. Amen.